Guten Tag. Also wir haben noch vom letzten Mal einen kleinen Nachtrag zu den Gesprächen über die Poesie. Da gibt es auch einen Brief über den Roman. Den habe ich auch deswegen rausgestellt, weil meine eigene Ratlosigkeit, was jetzt wirklich ein Roman ist, dabei heraustreten könnte. Er lässt sich aber auf den Roman als Roman in diesem Text gar nicht so ein, sondern springt sofort über von dem Roman als der Verkörperung eben einer Universalität, wie sie ja wirklich in Goethes Wilhelm Meister praktiziert wird und auch, wenn Sie wollen, in James Joyce Ulysses oder in Arno Schmidts Zettels Traum, das ja auch unter dem Label Roman fährt. Er geht also gleich hinüber vom Roman auf das Romantische. Das Romantische ist das zentrale Beurteilungskriterium und das meint die Darstellung, und das ist vielleicht jetzt wieder eine neue Definition, eines sentimentalen Stoffes. Und das Sentiment versteht er etwas, was das Gefühlsleben der Menschen anspricht, wo das Gefühl herrscht, und zwar nicht ein sinnliches Gefühl, sondern ein geistiges Gefühl. Das ist eine Distinktion, die ganz charakteristisch für das kommende 19. Jahrhundert ist und die wir heute in einer gewissen Weise nicht mehr teilen. Also wir haben darüber gesprochen, welche Botenstoffe bei der Produktion von romantischer Liebe beteiligt sind. Und da ist einfach diese Distinktion nur mehr als eine idealtypische aufrechterhaltbar und nicht als eine empirische. Was mich interessiert hat an diesem Brief ist, dass er Diderots Jacques der Fatalist und sein Herr verteidigt. Allerdings nennt er es keine hohe Dichtung, sondern eine Arabeske. Ich erwähne das vielleicht nicht in Übereinstimmung mit den Schlegelkennerinnen hier, weil ich meine, dass wir in den letzten 3 Jahren einen Verfall seiner Kategorien haben. Ja, also erscheint mir mit dieser Einführung von Arabeske, erscheint mir ständig neue Kategorien zu entwickeln, und ich deute das spekulativ als eine gewisse Ratlosigkeit gegenüber dem eigenen Stoff. Alle Poesie soll romantisch sein, und das heißt aber, dass der Roman als Gattung, von dem er ja ausgegangen ist, eigentlich zu verabscheuen sei und eine Theorie des Romanes nur als Roman denkbar ist. Da stellt er sich so vor, als geistige Anschauung des Gegenstandes mit ruhigem, heiterem, ganzem Gemüt, wie es sich ziemt, das bedeutende Spiel göttlicher Bilder in festlicher Freude zu schauen. Und da gibt es aber eine überraschende, nach der Luzinde, Absage an den Gegenwartsroman. Das heißt, der Stoff ist eher ein historischer Stoff. Ja, und dann kommen wir zu einem wichtigen, kommentierenden Text der romantischen Ironie. Ein Text, mit dem sich etwas der Avantgarde-Analoges ereignet, und zwar zu dem Text über die Unverständlichkeit. Ich meine, dass mit diesem Text etablierte Distinktionen, also eben zum Beispiel die Distinktion verständlich-unverständlich, aufgebrochen wird. Ja? Das heißt also, interessanterweise, als ich eine Einladung bekam, ich soll doch bei einer Verbesserung meiner didaktischen Qualitäten teilnehmen, haben sie mich nicht genommen. Und das so eine Aktion hat es schon einmal gegeben und da hat man festgestellt, dass nur die kommen, die nicht sind. Aber sie haben auch meinen Studienassistenten nicht reinlassen, der die Hauptarbeit mit den Leuten macht. Ja? Und das Ganze steht aber in dem Dings, macht jemand sich verständlich. Und das ist eben ein gruppendynamischer Prozess und nicht der Prozess, dass einer egomanisch sich draußen produziert, sondern das ist ein sorgfältiges Achten. Das heißt, die Verständlichkeit ist auch eine kommunikative Angelegenheit. Und wenn er hier über die Unverständlichkeit schreibt, dann schreibt er über eine herkömmliche Kategorie und er schreibt über Kommunikatives. Herkömmliche Kategorie ist so, wie der Philosoph Jodl zu Gustav Klimt aus Anlass der Universitätsbilder nicht gesagt hat, ich bin gegen die Freiheit der Kunst, weil das konnte er sich als Liberaler nicht erlauben, sondern einfach gesagt hat, das ist hässlich daher ist es keine Kunst. Ja? Und genauso ist das, ich verstehe das nicht. Aber man darf nicht vergessen, sobald etwas verstanden wird, ist es ja flach. Ja? Und dann geht Schlegel weiter. Also seine These ist, dass nur ein Tor annimmt, der Grund der Unverständlichkeit liegt im Unverstand. Alle höchsten Wahrheiten, sagt er, jeder Art, sind durchaus trivial. Und darum ist nichts notwendiger, als sie immer neu und immer paradoxer auszudrücken, damit es nicht vergessen wird, dass sie noch da sind und dass sie nie eigentlich ganz ausgesprochen werden können. Also das 2 und 2, 4 ist trivial, aber man muss es immer wieder sagen und man muss es paradox ausdrücken. Ja, ich weiß es nicht, wie der Prozess des paradoxen Ausdrückens funktioniert, aber Schlegel hat viele Beispiele geliefert, nur lassen sich die nicht systematisieren, weil sonst wird es vergessen. Und im Grunde kann dieses Triviale nie ausgesprochen werden. Schauen Sie, das ist wieder ein Hakenschlag. Weil wir haben uns doch beim Unendlichen, haben wir uns so unsere Bilder gemacht, nicht? Wie unendlich das Unendliche ist und wie es kein Ende hat und wie geheimnisvoll das alles ist. Und jetzt kommen wir auf einmal zurück, wir gehen weg von diesen wenn nicht mehr Zahlen und Figuren, ja? Und gehen einfach auf eine Alltagsdenkweise, die aber gleichzeitig sagt, sie muss paradox formuliert werden und dann wird sie trotzdem überhaupt nicht ganz ausgesprochen werden können. Also die Ironie relativiert sozusagen dieses berühmte Diktum von den drei Tendenzen unseres Zeitalters. Das klingt enthusiastisch, aber das sagt ja nur, wir haben schon darüber gesprochen, dass alles Tendenz ist und das Zeitalter eines der Tendenzen sei. Er bezieht sich weiters auf das Lyzeumsfragment, spricht über die sokratische Ironie, die sei eine unwillkürliche und durchaus besonnene Verstellung. Das ist wieder ein Steinchen für Ihre Frage, sollen wir Schlegel ernst nehmen? Ja? Wenn der Ironiker sich verstellt, das ist gar nicht so weit entfernt von der herkömmlichen Definition. Ne? Die Ironie ist das absichtliche Sagen des Gegenteils, die wir ja zurückgewiesen haben mit Schlegel und gesagt haben, das ist eine eigene Denkweise. Hier weist er sich selbst zurück, denke ich, und sagt, das ist eine Verstellung. Es ist sowohl unmöglich, sie zu erkünsteln, die sokratische Ironie, wie sie zu verraten. Wer sie nicht hat, dem bleibt sie auch nach dem offensten Geständnis ein Rätsel. Also bei dieser Lust am Täuschen, da ist einfach alles drinnen, ja? Scherz und Ernst und alles mit einer treuherzigen Offenheit und dennoch tief versteckt. Wenn wir versuchen, ist da was Fassbares, dann ist es doch wohl der Punkt, dass es offen ist und tief versteckt ist. Ja? Also dass diese ich sage alles und gleichzeitig sage ich nichts. Ja? Dass dieses Kunststück, das wir ja relativ häufig aus dem vergangenen Jahrhundert bei weiblichen Figuren im Film Noir kennen. Ja, dieses alles sagen und dennoch alles gleichzeitig verstecken. Ironie entspringt dem Zusammentreffen vollendeter Natur und ebensolcher Kunstphilosophie. Es ist eine Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut und groß ist. Und es gibt auch eine Ironie der Ironie. Und am Ende wird die Ironie wild, so wie es die Frau Schlegel in der Luzinde wurde, und lässt sich gar nicht mehr regieren. Man darf mit der Ironie nicht scherzen, sie wirkt nach, und zwar unter Umständen über Jahrhunderte. Aber ist er optimistisch, man werde im 19. Jahrhundert lesen lernen und dann wird sich zeigen, dass eine klassische Schrift nie ganz verstanden können werden muss, dass aber Gebildete immer etwas daraus können lernen müssen. Wiederum, ich habe ein paar böse Mails geschrieben, weil ich einen Artikel geschrieben habe, dass der Karl Kraus tot sei und dass die Jungen ihn nicht mehr lesen, aber das ist einfach auch Karl Kraus. Ja? Also dieses Unerfassbare eines Sprachwerkes. Und das ist eben genau jener Impetus, der dann dieses sachliche, beginnende 20. Jahrhundert veranlasst hat, die Grenzen des Sagbaren zu bestimmen. Es ist aber in gewisser Weise auch Förster, es ist der Konstruktivismus. Man muss immer den momentanen Punkt nehmen, wo die meisten Optionen da sind. Und gegen das Postulat der Verständlichkeit sagt er, nein, es muss mehr Unverständlichkeit ausbrechen. Und das erinnert wirklich sehr an die Forderungen der Avantgarde, an die Forderungen 100 Jahre später des Zerstörens oder die Forderung eben, Sinnzusammenhänge zu zerstören. Also wirklich und ganz im Ernst, wenn Marcel Duchamp ein Urinoir nimmt und es signiert und in eine Ausstellung hängt, ja, und als Kunstwerk erklärt, dann ist er in der Nachfolge einer Linie, auf der auch Schlegel gefahren ist. Ja? Also diese Sachen haben ihre Folgen. Ironie ist das klare Bewusstsein einer ewigen Agilität, die im unendlichen Chaos herrscht. Wieder einer dieser zögernden Versuche, nicht zu definieren, aber Versatzstücke. Und die Ironie sprengt die Form des Entweder-Oder. Das ist also das Zentrale. Es ist eben einfach immer beides. Und damit ist auch ein Weg aufgemacht, und zwar ein Weg für den Begriff der Ambivalenz, der nicht der Sigmund Freud erfunden hat, sondern der Chef vom C.G. Jung, ein gewisser Professor Egon Bleuler, der Direktor des Burghölzli am Zürchersee, einer Nervenklinik, der eben darunter auch eine Aufhebung der des Entweder-Oder gesehen hat, nämlich die Gleichzeitigkeit von aggressiven und liebevollen Strebungen in einem Individuum. Also etwas, was bei Bleuler allerdings eine schwere Blockade ausgelöst hat. Ja, ich habe gesagt, dass mir der Schlegel dieser Jahre zunehmend unsicher erscheint und zunehmend suchender, und das ist auch gleichzeitig die Zeit, wo die Schule der Romantiker zusammenbricht, nach 1901. Der Schlegel fällt heraus, der Novalis stirbt, die Caroline verlässt Schlegels Bruder, der wird wiederum auf den Friedrich böse, wegen seiner Haltung in dieser Scheidung, wegen Geldangelegenheiten, es werden schlimme Briefe gewechselt, er zerstreitet sich oder er kritisiert den Gott Schleiermachers als zu seicht, er liiert sich kurzzeitig mit der schönen Sophie Nero. Das war ein Gruppe der romantischen Schule, was ihm die Eifersucht Brentanos eingetragen hat, und es gibt eigentlich nur mehr Tieck, der zu ihm hält. Er habilitiert in Jena mit einer Vorlesung über Transzendentalphilosophie, die die Behauptung, dass sein Zugang zu Kant ein geringer war, bestätigt. Ja. Verfasst ein Trauerspiel, darüber habe ich Ihnen schon erzählt, Alcantos, das auf der Bühne bei Goethe in unerwartete, unfreiwillige Komik ausgegangen ist und zieht nach Paris, geht auf Wanderschaft und dort setzt eine Öffnung ein. Und Schlegel beginnt den Reichtum der Weltkultur zu sehen und verbringt, wie er in der Dresdner Gemäldegalerie Tage verbracht hat, Tage im Louvre. Nur, ich habe Ihnen das schon gesagt, Sie müssen sich das so vorstellen, wie die Sammlung Leopold II. Also der hat ja alles in seinem Weinbauernhaus, die Bilder aufeinander und unter der Couch 50 Gemälde und Ähnliches. Fast nichts aufgehängt, interessanterweise. Und im Louvre hing zwar viel, aber vollkommen ungeordnet. Ja? Also dieses Prinzip der dichten Hängung ist charakteristisch für die aristokratischen Sammlungen des 18., 19. Jahrhunderts. Und ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie jetzt die Spezialausstellung zur Porträtkunst im Kunsthistorischen Museum sehen, dann sind dort 70% der Bilder, Bilder, die sie seit ihrer Schulzeit, wo man sie durchs KHM getrieben hat, gesehen haben. Nur jedes Bild hat einen Raum von mindestens 8 Quadratmetern rund um sich. Ja? Das heißt, sie sehen 70 Bilder in 2,5, 3 Sälen. Ja, und sie haben nicht mehr diese dicht gedrängte Hängung, wo zwischen den Bildern nur so ein Raum ist und wo die Bilder buchstäblich miteinander im Krieg um ihre Aufmerksamkeit ringen. Ja, also der genaue Blick ist eigentlich erst bei einer anderen Hängungsweise möglich, und diesen genauen Blick hat er sich dennoch in Paris erarbeitet, anknüpfend an seine Dresdner Studien, und er publiziert auch eine neue Zeitschrift, und zwar die Zeitschrift Europa, und die ist die vollkommene Rücknahme zum Beispiel auch der Republikanismusschrift. Ja? Also auf der politischen Ebene, da ist es überhaupt nicht mehr eine Weltretterrepublik, sondern es geht zu einer nationalen, romantisch, regressiv gefärbten Konzeption mit Deutschland und Frankreich als den beiden Achsenmächten oder Herz und Kopf heißt es Europas. Also Deutschland und Frankreich, das sind jetzt auf einmal die Römer und die Griechen. Ja? Und Paris soll die Hauptstadt der Wissenschaften werden. Er stellt sich die im Augenblick ja wieder einmal aktuelle Frage, ob die Europäer ein Volk werden sollen oder weiter nach dem nationalen Prinzip agieren sollen. Beantwortet sie sehr vage, Europa sei die Fülle der Welt und gleichzeitig eine eigene Welt. Sei das Eschaton, eine geschichtsphilosophische Idee, Europa sei etwas Prozessuales, an dessen Ende aber ein Höhepunkt der Menschheitsgeschichte stünde. Und jetzt geht es also nicht mehr um die griechische, jetzt geht es um die europäische Literatur. Er hält Vorlesungen in Metz. Dabei hat er 3 Hörer. Ich habe manchmal 4. Aber die Hörer sind von einer besseren Qualität als meine. Die edieren das alles und werden in gewisser Weise seine Partner, die beginnen nach seinen Anweisungen Kunst zu sammeln. Ja? Und mit Schlegel und mit diesen 3 Franzosen entsteht ein bürgerlicher Kunsthandel, der transnational ist, der also von Kunstschätze von Frankreich nach Deutschland transportiert und umgekehrt und auch das Schweizer Territorium beglückt. Die europäische Literatur, das ist jetzt die Lösung der progressiven Universalpoesie. Das ist einerseits schön, wenn wir das heute als Europäer zur Kenntnis nehmen, andererseits ist es eine Enttäuschung gegenüber dem Begriff der europäischen der Universalpoesie, den wir früher hatten. Ja? In der ersten Nummer dieser Zeitschrift Europa hat er einen Bericht in 3 Teilen, Erinnerungen, Bemerkungen und Betrachtungen, und da folgt er seiner Reise. Es beginnt mit einem Hymnus an die deutsche Landschaft, an die Deutschen, also dass die Germania irgendwo antizipiert in diesem kleinen Textlein, ja? Mit den deutschen Eigenschaften der Liebe zur Freiheit als angeborenes Gefühl, dem Geist der Ehre, der Tapferkeit, der Treue. Das waren früher Werte, die sich eher gegen die höfische Kultur Frankreichs gerichtet haben, also gegen das Verlogen, Täuschlerische und so weiter. Wie unendlich viel weiter, schreibt er, würde Europa in wahrer Freiheit und Bildung sein, wenn der Mittelpunkt der Kirche in den vergangenen Zeiten nicht nach Italien, sondern wie es wohl billig gewesen wäre, nach Deutschland verlegt worden wäre. Also eine Antizipation des Ratzingers, wo die natürliche Größe der Gesinnung und das freiere Herz dem großen Zweck besser entsprochen hätte. Das ist ein Aufgreifen und ein Vertiefen eines Arguments, das in der innerfranzösischen Diskussion eine große Rolle gespielt hat. Also die bei Chateaubriand und anderen auffindbare Position, die Reformation war wunderbar, nur wieso haben das diese wahnsinnigen Deutschen gemacht? Ja, also das hat einfach alles ruiniert. Warum waren die Franzosen nicht imstande, die Reformation zu machen? Und da trauert also in dem ersten Teil dieser Schrift um die verlorene Größe Deutschlands, und in Metz angelangt sehnt er sich nach dem frischen Waldgeruch des vaterländischen Bodens. Das sind auch neue Ausdrücke, deswegen lese ich sie vor. Eine nicht mehr sentimentale, sondern ganz konvulsivische Leidenschaftlichkeit ist die auffallendste Eigenschaft aller ernsthaften theatralischen Darstellungen der Franzosen. Und gewiss liegt sie in ihrem Charakter gegründet, das lehrt die Geschichte nicht erst seit der Bluthochzeit oder Revolution. Er findet in Frankreich ebenfalls einen Volkscharakter mit fröhlicher Laune, Höflichkeit, Zufriedenheit, alles sei geregelt und die Menschen seien gutmütig. Aber die Nation hat eine in diesem Fall schlechte Universalität. Sie haben nicht den deutschen Pluralismus, es ist ein wenig monoton. Man kann zwar gut mit ihnen leben, aber es fehlt das Element der Überraschung, es fehlt das Element der Berechenbarkeit. ganz, ganz vorsichtig interpretierend meine ich, der Schuss geht auch ein bisschen gegen den Protestantismus. Ja? Weil das protestantische Sozialverhalten ist berechenbarer als das katholische. Er bewundert die Armee, er bewundert die Rechtschaffenheit und den Trotz der Soldaten, der mittlerweile napoleonischen Soldaten. Er verachtet vor allem in Metz den Handel. Metz ist die Stadt der Boutiquen, schreibt er. Eine Metzer Kollegin hat das an ihre Tür gehängt. Paris macht er. Er kommt ja irgendwie aus der Provinz, ja, und Paris begann damals die Metropole des 19. Jahrhunderts zu werden, in der er wieder war. Er macht die pausenlose kapitalistische Experience. Es ist von sich aus interessant, stellt er fest. Der Stadt fehlt aber jede Fantasie. Also unsere moderne Erlebnisgesellschaft, die sich da ja ankündigt, die tötet uns gleichzeitig die Fantasie. Also das rückwärtsgewandte, einsame Deutschland lässt dem intellektuellen Abenteurertum mehr Raum. Paris liegt ihm aber trotzdem in der Mitte. Und noch einmal, da wird was revidiert. Wir sind in der Stadt Napoleons nach dem Frieden von Lunéville, vor der Niederlage von Österreich und Preußen. Der Einfluss Napoleons auf Deutschland ist sehr ambivalent. Napoleon hatte das George-Bush-Problem. Niemand liebt den bewaffneten Missionar, der die Demokratie bringt. Ja, und Robespierre hat das übrigens so formuliert. Und dann hat er einen kühnen Schritt gesetzt, nachdem sie weg waren aus Deutschland und nachdem die Frage, wie das mit den Kindern der Dorothea ist, nicht mehr so dringend war, hat er die Dorothea in Paris geheiratet. Nur vorgreifend 1804, da ist sie protestantisch getauft worden zunächst. Das war einfach, bei den Schlegels war es vielleicht eine Entscheidung, aber es war einfach ein relativ häufiges Sozialverhalten von sich assimilierenden Juden. Man wurde damit den Makel los. Was sind sie? Katholisch? Was waren sie früher? Und dann war es heraus. Ja? Während, was sind sie? Katholisch? Was waren sie früher? Protestantisch? Es hat einfach besser geklungen. Wir haben das in Wien, das ist kein Witz. Wenn Sie Stephen Beller lesen, The Jews of Vienna, dann werden Sie das häufig finden, dass es diese Doppelkonversionen, mit denen das Diskriminierende vollkommen ausgeschaltet wurde. Weil die frühere Religion war die protestantische. Und die beiden sind 1808 zum Katholizismus übergetreten. Was ist da geschehen? Ich weiß nicht, ist Ihnen das zufällig einmal untergekommen von Cocteau, der Rappel all'Ordre 1926? Also nach dieser Zeit 1918 mit Dadaismus und Surrealismus und mit all diesen avantgardistischen Strebungen, an denen Cocteau ja teilgenommen hat, hat Cocteau auf einmal 1926 ein legendäres Manifest verfasst, Rappel à l'Ordre, zurück zur Ordnung. Ja? Und hat auf einmal gesagt, die Avantgarde ist beendet. Was sie erreichen konnte, hat sie erreicht. Ja? Und wir hören jetzt damit auf. Das wird, ist heute schon gesagt worden, es wird oft gesagt, Schlegels Übertritt zum Katholizismus ist eine extrem komplexe Frage. Aber auch das, dieses Bausteinchen, ja, dieses Rappel all'Ordre, das gehört auch irgendwie dazu. Aber man muss einmal verstehen, was da in Paris geschehen ist. Zunächst einmal hat der Mann eine wirklich große Leistung gesetzt. Er hat einen Kanon der Malerei entwickelt. Schauen Sie, dass der Raphael, der Correggio, der Tizian, der Althofen, dass die große Maler war, das ist heute selbstverständlich. Aber damals war das für Deutschland und in gewisser Weise auch für Europa im Sinne einer modernen Kunstgeschichte neu. Wir erleben das jetzt gerade, es ist schon ein bisschen aus, so vor 10 Jahren, diese Wahnsinnigen, die da am Flohmarkt diese Fotografiekästchen durchstöbert haben, ja, und die da manches rausgezogen haben und manches nicht, und da stand halt hinten drauf Atelier Heveschi, Bukarest, ja, Budapest, ist alles klar, hat 10 Schilling gekostet und ist im Westlicht vor 2 Wochen um 12.000 Euro versteigert worden, also ein Vintage-Print. Ja. Das heißt, niemand hat sich vor 12 Jahren ausgekannt, was sind Knipsereien von diesen alten Bildern, was sind diese Dienstmädchen-Albumbilder oder was sind wirkliche Genrebilder, die irgendwer gehabt hat und die dann über mehrere Dachböden verstreut weggegangen sind. Und da hat Schlegel etwas geleistet und auch eine ungeheure Anregung zur romantischen Malerei mit seiner Kenntnis. Und ich habe den persönlichen Eindruck, dass der Mann ein gutes optisches Gedächtnis hatte. Ja, also dass der, denn seine Bildbeschreibungen, auch bei Bildern, die er gar nicht so oft gesehen hat, sind relativ akkurat. Er hat sich zu einem extremen Antiklassizisten entwickelt. Also das, was damals gerade modern war, das hat ihn überhaupt nicht interessiert, sondern er hat eben seine Bildbeschreibungen veröffentlicht, die es heute in 2 Bänden der Gesamtausgabe gibt und die ihm einen großen schriftstellerischen Erfolg beschert haben und die dann auch bewirkt haben, dass manche Sachen nachgestochen wurden. Ja, also der Einfall, dass ein Kupferstecher große Bilder nachbildet und die dann aufgehängt werden, das ist in gewisser Weise das Poster für den gehobenen bürgerlichen Haushalt des Biedermeiers, der geht auf etwas zurück, was Schlegel initiiert hat. Und dann hat er Sanskrit gelernt, er hat sich dabei sehr stark an den Alexander Hamilton gehalten. Das war der Fachmann und man musste schon, ich habe in den Hamilton einmal reingeschaut, kein Wort verstanden, also man musste schon ganz gut drinnen sein und veröffentlicht sein Buch über die Sprache und Weisheit der Inder. 1808. Alles stammt aus Indien. Also hier beginnt diese merkwürdige Karriere dieser indischen Urbewohner, ja, die sich dann in den angeblich wandernden Ariern, aber mit denen hat Schlegel nichts zu tun. Aber er hat diesen Anstoß gemacht und das ist dann ja ausgeweitet worden, weil man gesagt hat, wieso sollen die Inder so großartige Leistungen gesetzt, da muss wer hingewandert sein und es muss dann wieder zurückgewandert sein. Und am Ende haben sich um die Rolle der Arier die Sachsen, die Franken, die Engländer, ich weiß es nicht, wer alle beworben. Also wenn Sie The Wandering Arians googeln, dann werden Sie herausfinden, dass noch 1991 eine Diana Feinstein immerhin finanziert wurde, damit sie das falsifiziert. Ja? Also das ist keine Dokumente einer großen kulturbeeinflussenden Wanderung von Indien nach Deutschland gibt. Und die zweite Idee, die er entwickelt hat, das ist die Idee einer Ursprache vor dem Turm zu Babel. Und jetzt gelingt ihm das, wo ich sie schon die ganze Zeit hinzuführen versuche, nämlich mit dem Hinweis zum Beispiel, dass er seine Begriffe wechselt. Alle philosophischen Probleme sind sprachliche Probleme. Und das ist einfach ein Königseinfall, der gehört ihm. Ja? Ich habe das vorher nicht gefunden mit dieser Präzision und nicht so herumgeredet. Und das geht eben bis zur analytischen Philosophie, mit der er weiß Gott nichts zu tun hat. Materiell geht es ihm in Paris sehr schlecht, niemand interessiert sich für ihn. Die Dorothea eröffnet eben für diese drei Studenten eine Pension und der Misserfolg macht ihn wie 30 Jahre, 40 Jahre später den Richard Wagner, missmutig gegenüber Paris. Was er da entdeckt hat im Louvre, wird ihm immer selbstverständlicher. Und da geht er zurück nach Deutschland, und zwar nach Köln. Und jetzt beginnt eigentlich die einzige Etappe in seinem Leben, wo diese Biografie von H.J. Zimmermann über diese Sehnsucht nach Deutschland gerechtfertigt ist. Die Professur in Köln scheitert, aber er entdeckt die gotische und vor allem die total verpönte romanische Architektur. Also im Zug der Säkularisierung ist sehr viel zerstört worden. Er ist nicht alleine, auch der Tieck und der Wackenroder, auch sie sind ehemalige Klassizisten. Ja? Also das ist wichtig, die Griechen sind jetzt weg, raus, ja. Auch die haben die altdeutsche Romantik entdeckt und es ist auf einmal ein großes Gefühl, und das ist das Gefühl, aus dem eine Figur wie die Germania entstanden ist, auch wir haben eine Vergangenheit, auf die wir stolz sein können. Ja? Also es ist nicht mehr nur die Vergangenheit, es ist einstweilen nur die Vergangenheit bis zur Romanik, aber es ist eben diese Forderung von Perry Anderson und von Homi Bhabha, ja, von all den Gellner, all den Theoretikern des Vergangenen, des Nationalismus. Es gibt eine invented past, eine erfundene Vergangenheit und eine imagined community. Das ist Hobbes' Form. Und da sind wir in der Vorgeschichte dieses eigenartigen, historisierenden Deutschnationalismus. Ja. Mit seinen Studenten hat er eben, habe ich Ihnen schon gesagt, alte Kunstwerke zusammengebaut, gekauft, aber in einem interessanten Text hat er etwas antizipiert, was es damals noch nicht gegeben hat, nämlich das Museum. Ja, also das Museum als eine didaktische Anstalt, die systematisch sammelt, die Forschung betreibt, so wie es ein bisschen das Humboldtsche Konzept von Einheit von Lehre und Forschung analogisiert. Und dieses Museum ist aber eine patriotische Anstalt und soll der Besinnung auf die Vergangenheit dienen. Und das wird später den Kampf gegen Napoleon beflügeln. Das ist der Punkt, warum die Deutschnationalen eine immerwährende Wertschätzung für ihn hatten. Ich sage Ihnen nur ein paar Preise. Der Clemens Brentano hat in Landshut für säkularisierte Altarflügel, 45 Kreuzer gezahlt, ja, ein Semmelchen hat einen Kreuzer gekostet, und wir wissen, was heute romanische Altarflügel, selbst wenn sie No-Names sind, kosten, für Altäre mit Relief 4 Gulden. Die Aversion gegen Romanik und Gotik hat sich ja lange gehalten. Das ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, dass wir von dem beeindruckt sind. Selbst die Ricarda Ruch schreibt noch vom schaurigen Trotz gotischer Kathedralen. Illustrationen dazu haben sie eben bei Caspar David Friedrich, und der hat ja die filmische Populärkultur in einer ungeheuren Weise beeinflusst. Ja. Schlegel zurück in Köln, wird Privatlehrer, geht ans Gymnasium, die Schüler geben seine Vorlesungen heraus, 5 Bände, Linguistik, Literaturgeschichte und eben das erfolgreiche Buch zu Sprache und Weisheit der Inder. Und da in Köln erfolgt dann eben die rätselhafte Konversion, die die anderen Romantiker aufgebracht hat. Tieck hatte ähnliche Tendenzen, auch der Bruder hatte ähnliche Tendenzen. Beispielgebend war das nur für die jüngere Generation von Romantikern, also zum Beispiel Eichendorff, der ja auch in Wien gelebt hat, und das Irdische nur eine Vorbereitung und ein Symbol für das Ewige genannt hat, ist auch konvertiert. Was mir auffällt, ungeachtet der Frage, warum hat er das getan und warum stellen wir heute diese Frage, ist diese ungeheure Nase, die der Schlegel für das Aktuelle gehabt hat. Also dieses Zeitgefühl, die Geistesgegenwart und die Wendigkeit und die Bereitschaft zum Wechsel. Also der Schlegel, den ich gelesen habe, war immer apodiktisch, aber er hat sich an nichts festgeklammert, ja, sondern ist einfach immer weitergezogen. Dennoch gibt es noch aus der Zeit der Konversion Äußerungen, die heretisch sind, weil sie einfach pantheistisch beeinflusst sind, also weil sie trotz der Kritik an Schleiermacher von Schleiermacher beeinflusst sind, nämlich Vorstellungen von einer Religion ohne Gott, die dann aber langsam sich ändern in etwas, was ähnlich klingt wie bei Nietzsche, bei seiner Absage an den Pantheismus, demzufolge alles in einer unendlichen Religion ertrinkt und Religion eben einfach nicht mehr sichtbar wird. Die anderen Romantiker bleiben experimentell, also eine ungeheure Spekulationslust entwickelt sich in der Medizin, es gibt den Mesmerismus. Schlegel nimmt an, dass es wie die Ursprache eine Urreligion gegeben hätte. Also allen Menschen sei in einer Uroffenbarung etwas vermittelt worden. Da hat er insofern einen Punkt für sich, mit dem er Furore gemacht hat im 20. Jahrhundert, weil nicht alle Mythologien, wie er schreibt, aber doch sehr viele Mythologien einander ähneln. Also bei meiner Arbeit an den frühchristlichen Apokryphen ist mir aufgefallen, wie wahnsinnig viel es da im Buddhismus gibt. Ja, einfach genau die gleiche Geschichte. Schlegel hat mit viel Verständnis die Kirchenväter studiert. Das ist ein Punkt, der ihn für uns heute schwer lesbar macht, weil mit den Kirchenvätern außer so kleinen 8-Euro-Ausgaben mit den heißen Stellen können wir kaum etwas anfangen, und die scholastische Philosophie. Und da findet er einen neuen Begriff. Die Philosophie sei zwar ein unendliches Unterfangen, sie beginnt immer wieder von vorne, aber sie hätte ein Ziel, nämlich zum Ursprung zurückzugelangen. Das ist, wie schon oft gesagt wurde, antikantianisch. Ja, weil der kantianische Ursprung ist unvernünftig, unkultiviert und unzivilisiert und was auch immer. Aber es ist das eine Kategorie des Ursprungs, die einfach in etwas, was abwertend der romantische Irrationalismus des 20. Jahrhunderts genannt wird, ungeheurer Furore gemacht hat. Ich glaube, ich habe Ihnen schon das Karl-Kraus-Gedicht kurz zitiert von den zwei Läufern. Zwei Läufer laufen Zeit entlang, der eine dreist, der andere bang. Und der eine ist zielorientiert und der andere ist ursprungsorientiert. Und der Zielorientierte wird sein Ziel nie erreichen. Und der, der zum Ursprung zurück will, der hat sozusagen eine Chance, eine existenzielle Erfüllung zu finden. Ja? Also man kann diese Überlegungen zum Ursprung auf eine sehr, sehr verschiedene Art und Weise deuten. Man kann sagen, ja, das ist doch eine Analogie zum klassizistischen Retro des Griechentums. Ja? Oder das ist eine Analogie zu den ganzen anderen Retros. Man kann aber eben im Sinne Schlegels, dass es am Anfang eine Urverkündigung gegeben hat, sagen, wir müssen zurückkehren zu diesem Zeitpunkt, wo diese Urverkündigung steckt. In jedem Fall, das mit dem Ursprung ist eine Schiffer der antiliberalen Konvertiten. Ja? Und das findet sich bei Schlegel durchgängig, auch beim späten Schlegel, alles Sein hat seinen Urgrund in Gott und 1817, ich habe mein Leben lang nach dem Fundament gesucht, ja, also eben nach dem eigenen existenziellen Ursprung. 1806 hat er geschrieben, katholisch werden heißt nicht die Religion verändern, sondern sie überhaupt anerkennen. Also wer religiös sein will, muss katholisch sein, und auch die Protestanten wertet er, lustig wie Martin Luther, die Juden als künftige hier Katholiken, und darin liegt die Würde des Protestantismus, die einzige Würde, ja, dass sie eben bereits Christen seien, aber noch nicht die richtigen. Er war ja nicht der Einzige, ja, aber Schlegel war, denke ich, der konsequenteste Konvertit. Und noch einmal, das Christentum ist, lassen wir mal alles Soziologische weg und versuchen wir uns von einer anderen Seite zu nennen, oder der Katholizismus ist eine Lehre der Grenzüberschreitung. Also Jesus zum Beispiel hat doch unendlich viele Grenzen gesprengt. Ja? Im Rahmen einer aktuellen, unmöglichen, der Alltagsvernunft nach unmöglichen Universalität. Also er hat die Grenzen des Mangels hat er gesprengt und hat die Hochzeit von Kanaan mit einigen Fischen und einigen Broten genährt, und er hat die Grenze der Schwerkraft gesprengt und ist über den See von Genezareth gewandelt. Und er hat das wahre Leben nicht im Erwerbsleben gesehen, sehe die Lilien auf dem Felde, und schließlich hat er die Grenze des Todes gesprengt, mehrere Male, durch den Lazarus etwa oder durch die eigene Auferstehung. Und dann zusätzlich dazu, dass er die Grenzen dieser Welt gesprengt hat, ja, hat er seinen Anhängern erklärt, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Also das geht eigentlich über den gewöhnlichen Prozess des Romantisierens hinaus. Ne? Also eine Leiche im Namen der Universalität wieder erwecken, das ist mit der Romantik, die wir bis jetzt entwickelt haben, kompatibel. Aber dann auch noch sagen, mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Also das ist ja ein doppelter Sprung den Jesus oder seine Kommentatoren aufnehmen. Das kommt, obwohl Jesus was anderes gemeint hat. Dieser anderen Welt, nämlich der Welt der Freundschaft, der Natur, der Kunst, der Romantiker entgegen. Dann sollte man auch nicht den einladenden Charakter der christlichen Kunst und Liturgie übersehen. Der Safranski, ich glaube, ich werde später noch dazukommen, hat 5 Gründe aufgestellt, warum die Religion für Romantiker interessant ist. Und Jesus hatte ja auch eine Konfrontation mit dem Rationalismus, nämlich in dieser Begegnung mit dem Thomas, der ihm sagt, du bist nicht tot, nicht? Der Thomas braucht die Figur des Beweises. Aber tatsächlich ist der Thomas ein unglücklicher Mensch, weil er entwertet das Erlebnis des Glaubens. Und das ist genau die große Debatte, ja, in die Schlegel praktisch mit seiner Konversion interveniert. Also entwertet Wissenschaft und Kunst die Religion oder macht sie sie nötig? Nicht? Und wieder Karl Kraus: Es ist viel anstrengender, ihr Idioten des freien Geistes, zu glauben, dass das einer gemacht hat, als zu glauben, es hat einen Urknall gegeben und es hat sich allmählich entwickelt und ähnliches. Der Kierkegaard hat eine schöne Metapher oder ein schönes Wort dafür gefunden, er hat gesagt, das ist der Sprung. Nicht? Also das Glauben, das ist, man springt aus der Vernunft raus. Nicht? Und obwohl man weiß, wer 12 Stunden am Kreuz hängt und man sich das medizinisch genau anschaut, dass da die Lunge runterrutscht und dass da was bricht, nicht dass man verblutet, sondern dass man an inneren Verletzungen stirbt, der ist tot. Und wenn ihm die Seite geöffnet wird, dann ist er definitiv tot. Und der Gläubige springt über diese Vernunft, also springt über das, was wir in den Fernsehserien, wo wir Obduktionen sehen oder sonst etwas lernen, ja, springt hinaus. Und das kann man, ich sage das vorsichtig, weil man muss die Disposition dazu haben, denke ich. Ja, und wenn man die Disposition dazu hat, dann ist sie selten kommunizierbar. Dann, das kann man natürlich auch als eine Experience bezeichnen. Ja, also Gott, Natur, Einsamkeit, Entsagung, wenn es einem darum geht und wenn man das kann, kann man ungeheure Dinge da hineinlegen. Also die Kraft, mit der Brentano, das sind ja 32 Bände, am Krankenbett dieser Hysterikerin gesessen ist und diese Anna-Katharina Emmerich und diese Prophezeiungen, die von sich gegeben hat, das ist eben das, der Brentano war wirklich heiß über dieses Erlebnis. Ja? Also der war drinnen, wie ich es Ihnen wünsche, dass Sie in den besten Momenten beim Verfassen Ihrer Magisterarbeit sind. Ja? Wo man so zack, nur mehr das sieht. Ja? Und wo man auch ein bisschen autistisch ist und mit den anderen nichts redet und gelegentlich mit sich selber spricht. Ja? Und also wirklich auf der Track ist und dann geht's bei den Arbeiten manchmal sehr schief und meistens sehr gut, wenn man das qualifiziert macht. Und das hat aber auch eine sehr starke und überraschende politische Komponente, weil die Französische Revolution, also zum Beispiel die Boutiquen von Metz, in Wirklichkeit die Vielfalt des Realen behindern. Also diese Homogenisierung, die durch den Sieg des Bürgertums eingesetzt hat, das ist die Wurzel der Langeweile. Über Langeweile hat Schlegel nichts geschrieben. Ja? Aber das, was er getan hat und wie er zum Beispiel konvertiert ist, das sehe ich als einen Schritt gegen die Langeweile an, wobei ich einfach ein bisschen unseriös rüberspringe und mir die Baudelaire'schen Schriften gegen die Langeweile, ja, mit Schlegels Augen durchlese. Deromantisiert wird auch eine Figur wie der Napoleon, und später wird ihm im Kampf gegen Napoleon überhaupt erst die Idee einer deutschen Nation entstehen, und das reicht bis zum Ersten Weltkrieg. Das wird sichtbar in der Kriegspropaganda des Ersten Weltkriegs und in dem Konflikt zwischen Thomas und Heinrich Mann. Was Schlegel auch als Katholik nicht aufgibt, das ist mir wichtig, ist die Idee des Fragments. Also er hat, und da erinnert er mich ein wenig an Foucault, eine Verbindung von System und Systemlosigkeit erreicht. Also beide Extreme sind schädlich. Ist er als Christ noch ironisch? Noch einmal, da gibt es eine Debatte, ob die vollendete Ironie jetzt ernsthaft werden muss oder nicht, oder ob es auch in einer Religiosität zumindest etwas der Ironie Verwandtes gibt, das bleibt offen. Aber wie erreicht man diese andere Welt? Die christliche Antwort ist durch den Glauben. Und das ist unter den Schlägen der Aufklärung schwer geworden. Kant hat Gott als eine evidenzlose Selbstverständlichkeit unserer Verfassung, unserer sittlichen Verfassung gedacht, nicht? Und Dostoevsky hat in den Dämonen ausgeführt, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Also das ist die kritische Reduktion Gottes auf ein kollektives Über-Ich. Die Fortschrittsgläubigen sind davon ausgegangen, dass eben der Fortschritt, die soziale Absicherung, die Naturbeherrschung, die Versicherung würden die Religion ausrotten. Das steht ganz wörtlich bei Karl Renner. Ja? Also Renner sagt, die Bauern sind das Zentrum unserer Religiosität. Aber wenn wir einmal eine bäuerliche Krankenversicherung haben, wenn alle am Blitzableiter haben, wenn es eine Altersvorsorge für die Bauern gibt und die nicht mehr müssen, und wenn es Spitäler am Land gibt, dann wird die Religion auch am Land verschwinden, genauso wie sie in der Stadt verschwunden ist. Also das ist die Position der Aufklärung. Das ist die, die uns das verweigert. Oder dann gibt es Pascals sehr buchhalterisches Wettfragment, nicht? Also die Frage, ob Gott existiert, ist eine Wette. Setzt man auf Gott, dann verliert man ein bisschen was und Möglichkeiten, etwas zu tun, aber nicht mehr. Setzt man auf die Nicht-Existenz Gottes und er existiert, dann hat man alles verloren. Dann sitzt man in der Hölle, daher ist es plausibel. Das ist natürlich nicht Schlegels Welt. Die Romantik hat den Glauben aber auch zuerst profaniert, weil was Pascal tut, ist ja auch eine Profanierung. Also das Spiel erschließt uns eine andere Welt und es gibt eine tiefe Empathie der Erotik und eine Begegnung mit der Natur und einen Dialog ohne Worte, und das gleitet langsam in die Religion über. Schlegel hat das Wunderbare und die Weisheit ja zuerst in der Sprache gesehen, in der Weisheit der Inder, das war eben die andere Welt, und von dort, wie er Analoges im deutschen Sprachraum entdeckt hat, war es die Welt der Fabel und der Einklang von Laut und Geschehen. Und von dort ist er eben zurück in das andere, ins Mittelalter, ins Volksgut der Märchen und Ähnliches. Aber er hat immer diese Suche nach diesem anderen Reich gehabt, und zwar Reich, fett gedruckt, kursiv gedruckt oder sonst etwas. Und das stellt den Kontakt her mit der Kirche, und zwar zunächst mit einer Kirche, ohne die von Luther als korrupt denunzierte katholische Hierarchie. Aber wie hat er das gemacht? Der Katholizismus ist doch eine mächtige, den ganzen Menschen erfassende Ordnungsvorstellung. Und Herrschaftsfreiheit, und das war doch etwas, wovon Schlegel einmal ausgegangen ist. Und die universelle Dialogbereitschaft und diese doch irgendwo freie, in Anführungszeichen, Liebe, die es in der Luzinde gibt, das ist im Katholizismus nicht da. Ja, also noch einmal, das ist ein Sprung, ja, wie das bei Kierkegaard steht. Ein Sprung, den der Heinrich Heine für unsinnig erklärt hat. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Aber das Christentum enthält noch einmal eine Einladung an die Romantik. Die ist säkularisiert, aber sie ist immer noch vorhanden. Und ich glaube, dass sie auch heute irgendwo noch wirkt, wenn Sie einmal in einem Raum mit dem Kardinal Schönborn waren und so seinen Auftritt in voller Uniform erlebt haben, dann wirkt er einfach noch. Ja? Genauso wie die Monarchie noch eine ästhetisch-psychologische Wirkmacht hat. Das heißt, da wird etwas angesprochen, was wir schwer benennen können, das aber da ist. Der Heinrich Heine hat gemeint, dass es dem Schlegel mit seinem Christentum ernst war. Damit war er aber isoliert. Die anderen haben das nicht gemeint, ohne einen weiteren Beweis dafür abzugeben. Auf jeden Fall hat ihn schon diese Konversion in ein zaghaftes Bündnis mit der Reaktion gebracht. Weil der Unterschied zwischen katholischen Glaubens- und Ordnungs- und Politikvorstellungen hat sich ihm allmählich vermischt. Also was Schlegel nicht war in seiner Frühzeit, war ein bewusster Säkularist. Das hat ihn nicht interessiert. Und damit ist er dem Metternich, von dem wir nicht einmal genau wissen, ob der Mann gläubig war. Ja? Metternich hatte katholische Ordnungsvorstellungen, ob er die gelebt hat oder nicht, das ist vollkommen unklar. Damit hat ihn der Metternich sozusagen gekriegt. Es hat eine Koalitionsmöglichkeit gegeben, nämlich das Bündnis gegen den Napoleon, der eben in seiner Zeit, habe ich schon gesagt, so populär war wie der George Walker Bush. Und der als verantwortlich galt für das europäische Chaos. Und hinter diesem europäischen Chaos stand immer noch die Religion der Vernunft, die Robespierre verkündet hat. Also das sind zwei Gleise, ja, die auch hineingehören in diese Frage, warum ist er konvertiert? Nämlich das Chaoserlebnis weniger durch das Jahr des Terrors 1793. Das hat, vielleicht war Schlegel zu jung, das hat ihn gar nicht gerührt, sondern es war mehr diese Bedrohung Europas, die damals im Namen der Vernunft geschehen ist. Diese Idee einer Religion der Vernunft ist ideengeschichtlich ein akzeptierter Begriff. Beim Isaiah Berlin zum Beispiel kommt sie mehrere Male vor. Aber vom Standpunkt des Sprunges ist das eine Provokation. Religion ist, und das geht jetzt gegen den Papst Benedikt, und das geht gegen die rationalistische protestantische Theologie, Religion ist unvernünftig. Ja? Mit Absicht und mit Intention. Also im gestrigen Dissertantenseminar ist eine eine unschuldige Dissertantin, die irgendwie gemeint hat, dass sie in einer religionsphilosophischen Geschichte das Wort Nützlichkeit verwenden kann, von dem mildesten Betreuer, den es an unserem Haus gibt, relativ putzt worden, weil er gesagt hat, Religion hat nichts mit Nützlichkeit zu tun. Ja? Das ist kein Begriff, der nicht zur Religion als Religion, nicht als irdische Kraft, ja? Der nicht zusammenhängt. Also das ist unvernünftig und das hat auch Luther geahnt mit seiner Forderung, dass man Menschen kritisieren dürfe, aber nicht Gott. Aber wo endet Gott? Ja? Vernünftig ist es, noch einmal die Visionen der Anna-Katharina Emmerich als Hysterie abzutun. Aber der Brentano hat Jahre seines Lebens damit verbracht, sie zu notieren. Schlegels Sprung hat mit ästhetischen Techniken begonnen, mit dem Fragment, es gibt doch so viele theologisch argumentierende Fragmente, mit der Aufhebung kodifizierter Zusammenhänge. Ja? Das bereitet auch etwas vor. Nicht? Also wenn ich einen anerkannten empirischen Zusammenhang zerbreche, dann zerbreche ich in mir auch den Widerstand gegen die Idee von Jesus, der zum Himmel aufgefahren ist. Ja, das liegt schon irgendwo in der Nähe. Und wenn wir Camus folgen, dann ist der Glaube absurd. Und das Absurde ist eine ästhetische Figur. Die Frage, die ich jetzt stelle, kann ich nicht beantworten. Hat Schlegel das Absurde umbenannt, in den romantischen Kanon eingeführt? Es gibt das berühmte Bild vom Sisyphus als eine Allegorie auf unsere Existenz. Wir streben nach dem Unerreichbaren und am Ende macht uns die Suche glücklich. Ne? Also bei Camus im Mythos vom Sisyphus findet der Verführer die Frau nicht und der Terrorist erreicht die bessere Welt nicht und richtet nur Unheil an. Das gehört zu den zahlreichen Bewältigungsstrategien Schlegels, der Ironie, die, wie ich schon oft gesagt habe, vom Humor nie sauber abgegrenzt ist. Aber ich denke nicht, dass das Resignation war, sondern die Einsicht in das Absurde ist eben unsere Freiheit. Und diese Freiheit hat Schlegel genützt. Also würde man, keine Verteidigung der Terroristen, aber würde man mit Terror tatsächlich eine bessere Welt errichten können, dann wären wir ja Sklaven dieser Idee. Ja? Also dann wäre das ja nur ein Stimulus-Response, dann wären wir ja nur gehorsame Individuen, Automaten, nicht individuell und originell, wie das zum Beispiel Schlegel sein wollte. So sind wir frei und handeln experimentell, spielerisch, würde Schiller sagen, und das Ganze bekommt ein eigenes Gewicht und verschafft dem christlichen Sisyphus ein Glück, das nicht beabsichtigt war. Das kann man als tröstend ansehen, aber es ist auch wieder eine Rückkehr zur Alltagsvernunft, weil der Sisyphus weiß, dass er den Stein nicht hochbekommt. Ja, warum erzähle ich das? Weil mir scheint, dass die romantische Ironie eben ein vielschichtiges Phänomen, das uns in den Fragmenten ja noch weiter beschäftigen wird, eine kleine Parallele auswirkt. Es ist einfach ein hochästhetisierter Ausweg aus der Misere der Realität. Freud, durch die Idee vom Unbewussten, die es ja bei E.T.A. Hoffmann zum Beispiel gegeben hat, ein Erbe der Romantik, der aber ein Rationalist war und auch kein Ironiker, aber dafür jemand, der den Humor als Bewältigungsstrategie gepriesen hat, hat den religiösen Menschen einmal als jemand beschrieben, der im dunklen Wald singt als Beruhigung. Ja? Diese Idee von Bewältigungsstrategien illustriert eine Bemerkung, die nicht aus dem Kreis der Romantiker kommt. Winston Churchill, den ich hier als politischen Ironiker führe, hat die Demokratie von allen schlechten Regierungsformen für die beste gehalten. Das ist zunächst eine pessimistische Aussage aus dem Munde eines überzeugten Demokraten. Sie korrespondiert aber mit der Demokratiekritik seit Platon, die auch Kant aufgegriffen hat. Sie bezieht sich auf den formal demokratischen Aufstieg Hitlers genauso wie auf die plutokratische Korrumpierung moderner Demokratien. Aber gleichzeitig tut Churchill den Kierkegaardschen Sprung, ja, und wird zum Demokraten. Also eine schlechte Regierungsform, aber immer noch die beste, die wir haben, und das ist mein Sprung. Der populäre Religionskritiker und Darwinist Dworkin, das ist der mit den Autobussen, ja, atheistischen Parolen auf den englischen Autobussen, hat Religion als Terror und Unterdrückung gebrandmarkt, ganz im Sinn Voltaires, auf den er sich beruft. Die Evolutionstheorie, die er vertritt, kann sehr weit zurückgehen, bis zu Partikeln, die sich fusionieren, beleben und im Weg der Selektion den Reichtum der Natur geschaffen haben. Die Theorie des Intelligent Design, die ja auch unser Kardinal vertritt, wendet dagegen ein, dass die Evolutionstheorie die letzte Frage, nämlich warum etwas ist und warum es nicht nichts ist und warum die Richtung, die das eingeschlagen hat, zum Menschen ging, nicht beantwortet. Für Schlegel wäre das übrigens eine Verflachung, ein Mysterium, so zu behandeln, wie ich das hier tue. Weil dieses Credo quia absurdum, wenn es wahrscheinlich ist, wäre es ja kein Glaube, nicht? Dann braucht man es ja gar nicht. Das wäre ihm wichtig. Der Dworkin hat ein gutes Gegenargument. Wenn eine stringente Theorie nicht alles erklärt, dann wäre es unlogisch zu meinen, dass die Theorie, die sie kritisiert, eine Lösung brächte. Und genau da setzt die romantische Religiosität ein. Ja? Und zwar durch den Einsatz zweier Elemente, die Dworkin als Atheist nicht schätzt. Der Sprung ist eine Leistung, eben auch eine Grenzüberschreitung, und es kann auch eine lückenhafte Theorie ästhetisch, etwa mit Kunst und Fantasie, überhöht werden. Also wenn man sich auf die Schöpfung als Wunder einlässt, dann gewinnt dieses Wunder für den fichteschen Blick seine Evidenz. Ja? Also wenn der sich denkt, wie er die Schöpfung betrachtet, empfänglich dafür ist, dann bekommt der die Evidenz für die Schöpfung raus. Und dazu kommt noch diese ungeheuer intensive romantische Beziehung zum Nichtwissen. Ja, also das Nichtwissen ist das Relevantere. Der Umstand, dass wir mehr nicht wissen als wissen, und das ist tatsächlich so, ja, der macht den Bereich interessanter. Also wir entdecken ständig Neues. Das Staunen hat eine dynamischere Kraft als das Wissen. Dem Wissen eignet eine gewisse Selbstgerechtigkeit. Ja, das ist die romantische Position. Also wenn ich etwas weiß, ja, dann kann ich mich ja zurücklehnen. Ne? Es geht aufwärts, die Krise ist zu Ende, die Kurve des Wirtschaftswachstums geht so, etc. Während wenn ich sage, es gibt in Europa wahrscheinlich nur zwei Leute, die die Krise denken können, dann ist das viel spannender. Das ist die sehr veralltäglichte Position. Also das Wissen ist einfach eine bürokratische Angelegenheit, und die Schöpfung ist für den, der glaubt, und damit meine ich auch den Schlegel, noch immer nicht ausgelotet. Und sie ist eben der Raum der Romantik und nicht das Reich des Wissens. Also selbst die naturwissenschaftlichen Rationalisten entdecken ja ständig neue Tierarten. Ja, also auch für die Rationalisten ist es noch nicht fertig. Und in diesem Bereich ist das angesiedelt, im Bereich der Neugier als ein Motiv von Fantasie, im Bereich vom Staunen, einem kindlichen Element, das aber nicht nur bei Schlegel gleichberechtigt neben dem Verstand steht. Und umgekehrt hat auch der Verstand eine absurde Komponente und der Rationalismus basiert genauso auf Fragmenten, nur ohne bewusst ihre ästhetischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Staunen und Verstehen wechseln einander ab. Und die letzte Überraschung ist der Tod. Lässt sich der Rationalismus überhaupt überraschen? Der Montaigne war immer wieder überrascht über die Undurchsichtigkeit der Menschen. Also wie ich das gelesen habe, war ich verblüfft. Ja? Gerade der Montaigne, der so mit allen Möglichkeiten gespielt hat und der in seinen endlosen Exzerpten, ich weiß nicht, ob sie sich jede Mühe gemacht haben, nicht nur so eine kleine Auswahl zu lesen, sondern das Ganze, der immer noch was dran hängt. Marcus Tullius Cicero berichtet über einen eigenartigen Vorfall und noch was und noch was. Und das Wichtige ist, er war immer erstaunt, was uns Menschen alles einfällt. Also das war seine große Grenzüberschreitung, das Zulassen des Gefühls der Unendlichkeit dieser Verhaltensformen. Und vor der Folie dieser Beobachtung möchte ich die Geistesgeschichte der Moderne als eine Geschichte der Bändigung dieses Staunens ansehen. Und dieses Staunen ist in der Romantik eben in seiner ästhetischen Qualität ausgelotet worden. Montaigne, denke ich, hätte Freud gemocht. Er hätte auch den Begriff der Ambivalenz von Bleuler gemocht. Aber er hat das nicht thematisiert in der Anthropologie der Romantik. Ist genau diese Fähigkeit des Überraschtwerdens ein ständiges. Also die Figur, die das transportiert, ist der Doppelgänger. Nicht? Und Doppelgänger haben wir ja wirklich haufenweise. Und die Populärkultur hat diese Figur heute ausgeschlachtet, von Dr. Jekyll und Mr. Hyde bis zu dem Guten, der böse ist, oder diesem ja wirklich sehr sympathischen Serienkiller namens Hannibal Lecter. Wirklich ein netter Mann, auch wenn ich nicht mit ihm essen möchte. In dem, was man in einem schon zitierten Buchtitel über Gustave Doré die industrialisierte Romantik genannt hat, ja, ist das kodifiziert worden. Aber wir erleben doch ständig neue Stufen des Staunens. In der kollektiven Dimension ist dieses montaigne'sche Projekt der Selbsterkenntnis nie zu Ende. Ja, also, ach Gott im Himmel, ich sage Ihnen, 88 noch beschäftigt für die OECD, sämtliche Ostforschungsinstitute in Westdeutschland abgeklammert. Nichts. Ökonomie der DDR großartig. Ja? Und ein Jahr später hat sich herausgestellt, die sind pleite. Und wir sind 2 Tage vor Beginn des Aufstands in Tunesien abgereist. Wer hat über Tunesien und über die tunesische Destabilität je ein Wort geschrieben? Und wer hätte angenommen, dass das langweilige Tunesien die Zündschnur für das wird? Also es gibt tatsächlich, wenn man die Bereitschaft hat, sich überraschen zu lassen, ja, dann hat man als gewöhnlicher Zeitungsleser schon das Gefühl. Und bei der Romantik gehört das dazu, dieses Gefühl der Bereitschaft zu heben. Ja? Also es ist eben nicht dieses, ich weiß eh schon, was der sagen würde, der kommt um 2, der ist eine Verlängerung, sondern was wird mir der sagen? Ja? Also es ist dieses Behaupten, es ist dieses sich mitteilen, das impliziert bei dem gegenüber behauptet und mitgeteilt wird, die Überraschung. Ja? Wenn Sie sagen 2 und 2 ist 5, und wir sind in einem romantischen Diskurs, dann darf ich mir nicht denken, was fällt dir ein, sondern ich muss sagen, ja, aber. Und ich muss überrascht sein. Das ist sozusagen die Lösung. Es tauchen ständig neue Rätsel auf. Der Verstand katalogisiert sie, löst sie gelegentlich, aber es ist ein Wettlauf. Und die Sichtweisen haben Konjunktur. Und das ist der Punkt. Mit dieser Bereitschaft, die Abwechslung der Sichtweisen anzuerkennen, wo die Romantik einer der Vorgänger ist, der uns geholfen hat, uns in dem Medienzeitalter zu verbinden. Also die Romantik lebt davon, dass das Staunen mit einem ästhetischen Mehrwert verbunden ist. Ja, das ist ein zentraler Punkt. Und der wirkt körperlich, der wirkt im geängstigten Staunen, im Schaudern der Wissenschaft, erfährt er vielleicht Befriedigung. Es ist diese unendliche Überraschung. Es gibt einen wunderbaren Bericht, wie der Maxim Gorki seinen ersten Film gesehen hat. Das war 1904 und damals war das neu, vollkommen neu. Stellen Sie sich das vor, ein Mensch, der nur gehört hat, es gibt da was. Und der Film war nichts anderes als ein 3-Minuten-Film, ein Gärtner, der den Gartenschlauch aufdreht und der Gartenschlauch hat einen Knoten oder ist irgendwie verstopft oder sowas und auf einmal, patsch, explodiert das und der Gärtner wird total nass. Und in dem Bericht wird beschrieben, wie der Gorki sich 5 Minuten nicht fassen konnte. Ja, also ein international angesehener Schriftsteller und jemand, der in mehreren Ländern gelebt hat, weil er wegen seiner Lungenkrankheit und wegen der politischen Verfolgung zeitweilig aus Russland vertrieben war. Und der ist 5 Minuten erstaunt. Das ist genau der Punkt. Das sind diese Punkte, die dazugehören. Natürlich gibt es da eine Vorstellung vom Ende der Geschichte, sowohl bei den Rationalisten wie auch bei den Gläubigen. Also der Einzelwissenschaftler schreibt seine Erkenntnis fest, fixiert sie durch Gruppenbildung und verstärkt sie durch Medien. Das heißt, die Vernunft ist auch selten rein. Ja, die Vernunft ist kontaminiert durch den Konformismus, durch die öffentliche Zustimmung, durch die Art, wie sie vorgetragen wird. Auch die Vernunft hat ein ästhetisches Element. Nicht? Sie alle kennen diese Geschichte aus der Wissenschaftshistorie, dass bei Kongressen immer die schönsten Kurven haben, die überzeugendsten sind. Ja? Umgekehrt, die andere Seite ist eben die Seite, wo man sich für eine Art Ökonomie der Aufmerksamkeit entscheidet. Also das romantische Wahrnehmungsmuster, das ja beispielsweise im Fall von Schlegels Indienstudien geregelt läuft, da hat er ja wirklich vernünftig gearbeitet, aber durch die Themenwahl ist er schon ausgestiegen und hat damit sowohl dem, was der Max Weber den eisernen Käfig der Rationalität nennt, wie auch der Langeweile opponiert. Also die vielbesprochene Erlebnisgesellschaft ist ein institutionalisierter Versuch, der Langeweile zu entkommen. Ein profanierter und industrialisierter Versuch, der romantische Wurzeln hat. Das, was früher die Illusion war, ja, das wird in der Erlebnisgesellschaft zum Alltag. Also wir sind in der Erlebnisgesellschaft, ohne dass wir diese Bereitschaft haben, in der Situation des Kesselflickers Sergei. Kennt man den? Taming of the Shrew. A Shrew ist ja wirklich Orgerschrauben. Ja? Auf Deutsch heißt es bei der Dorotheatik der widerspenstigen Zähmung. Und das hat eine Rahmenhandlung. Der Sirch, ein besoffener Kesselflicker, liegt im Graben. Und die Diener des Herzogs kommen vorbei, packen den Sirch, bringen ihn auf das Schloss des Herzogs, rasieren ihn, ziehen ihn an, legen ihm 3 Russinnen in den Arm, was auch immer, und der Silch wacht aus seinem Rausch auf. Und wie er sagt, hey, was ist da los? Sagen sie, du hast Herzog, sie haben schlecht geträumt. Sie haben im Schlaf gesprochen, dass sie ein Kesselflicker sind. Und dann produzieren sie die Illusion in ihm, er ist der Herzog. Ja? Und dann kommt das Mittelstück, zu seiner Erheiterung führen sie das Stück The Taming of a Shrew auf, Kiss Me Kate. Und wie das Stück aus ist er wieder besoffen und sie nehmen ihn und ziehen ihn wieder sein altes Gewand an und er liegt im Graben. Und er weiß nicht, ist das, was im Graben liegt, der Kesselflicker Silch, der geträumt hat, dass er ein Herzog ist, oder ist das, was im Graben liegt, der Herzog, der schon wieder von dem quälenden Traum, dass er der Kesselflicker Silch ist. Und mit dieser Rahmenhandlung, die auf Traditionen zurückgeht, wenn man das philologisch anschaut, fliegt meine Interpretation zusammen. Mit dieser Rahmenhandlung hat Shakespeare etwas sozusagen etwas antizipiert, weil das Fernsehen ist des Kesselflickers Medium. Ja? Und das Fernsehen ist auch immer aus. Und deswegen gibt es die Fernsehserie. Bei der Fernsehserie geht es immer weiter. Ja, also da wird dieser Punkt nicht unterbrochen. Also das waren jetzt so sehr allgemeine Bemerkungen, die vom Christentum zur romantischen Haltung an sich weitergingen. Gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Bemerkungen, Abwertungen, philologische Korrekturen? Philologisch habe ich schwer gesündigt, das weiß ich. Alakos. Okay. Gut, danke.
Ja, kurz zu dem Richard Dorkin, der hat ja dieses von Pascal, diese Wette umgedeutet auf die Zeit und hat gesagt, ja, wenn wir religiös sind, dann haben wir alle religiösen Parallelitäten, die wir umkennen. Wenn wir aber nicht religiös sind, was kann es passieren, wenn man dann vor Gott steht? Eigentlich überhaupt nichts. Ne?
Aber es wird uns einiges genommen. Ne? Mit dem Scheiden geht es nicht so gut. Und überhaupt einiges halt. Ja.
Moment, das kann so viel einfacher auf die Seite nehmen. Der religiös ist, lebt leichter wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist ja die Gefahr, dass er von jemandem fremdbestimmt wird. Wenn das, ich meine, es wäre ideal, er lässt sich nicht fremd bestimmen und wäre religiös, das ist nicht möglich, weil wir haben darüber hinausgegangen, ist kannst du immer werden.
Ich habe einmal in Lancaster in Pennsylvania gelebt, das ist das Zentrum der Sekte der Amish. Das sind diese Deutschen, die noch den Dutch-Lebensstil haben und auch so ein Deutsch-Leben. Wer den Film von Peter Weird, The Witness, kennt, der Zeuge, mit Harrison Ford. Der Harrison Ford schützt einen Burm, der auf der Bahnhofstoilette vom Posten Zeuge wird, wie FBI-Agenten einen hinmetzeln und der ein Amish ist und lebt bei den Amish. Also die Amish zum Beispiel, die eine sehr rigide Religion haben, haben einen ungeheuer hohen Anteil an Depressionen, an Gaumenspalten. Also das ist eine Religion, die unglücklich macht. Ja? Der Buddhismus ist in der modernen Glücksforschung eine relativ glücklich machende Religion. Ja? Der Katholizismus hat sich im Lauf seiner Entwicklung mehrfach gewandelt. Also zum Beispiel die Menschen, über die wir gar nicht so gesicherte schriftliche Dokumente haben, die sich aus Schuldgefühlen gegeißelt haben, oder die Menschen, die aus Intoleranz andere getötet haben, die waren sicher alle miteinander nicht glücklich. Ja? Also ich denke, das ist eine hübsche Arbeit, das Glückspotenzial, das in den verschiedenen Religionen steckt. Ja?
von Durkheim eine Untersuchung über die Selbstmordrate zwischen Katholiken und Protestanten. Mhm. Man sich nicht umzubringen, ist ja nicht unbedingt schon glücklich, aber vielleicht auch eine gewisse Tendenz.
Die ist nur kontaminiert, ne? Ja, wenn sie sich am Land umbringen.
Bitte?
Wenn sie sich am Land umbringen, ja. Dann schneidet sie einmal die Familie runter und der Hausarzt sagt, gebt sie ihm einen Schal, damit man das nicht sieht, der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und wenn er das nicht tut, ist er vor allem zu Dürkheims Zeiten im Dorf total unmöglich. Also es gibt immer viele Gerüchte über Österreich und Schweden und Irland und Ungarn als führend in irgendwelchen Selbstmordstatistiken. Es gibt keine einheitlichen Kriterien für eine europäische Selbstmordstatistik. Gehen Sie einmal auf Eurostat mit Selbstmord. Es läuft seit 2 Jahren ein Versuch, das zu vereinheitlichen. Das funktioniert aber nicht, und zwar eben vor allem, weil die Bestimmung des Selbstmords schon theoretisch umstritten ist und in der Praxis das eben anders ist, weil es auch den Charakter irgendwo doch einer Schande hat. Ja.
Zum Sprung, ja.
Genau. Ja. Das halte ich für das Salto Mortale von Jakob in der Nacht.
Ja.
Aber würden Sie meinen, dass er durch diesen Sprung schwerer der Vernunft eine totale...
Ja, total sicher nicht.
Würden Sie das auch so fix verorten auf diese Konversion? Ich meine, ich habe mir den Eindruck, dass er schon längst gesprungen ist.
Ja. Nein, er war in seinen Indien-Untersuchungen ja wirklich vernünftig und er hat sich bemüht, seinen Schlüssen Dignität zu geben. Ja, also der Sprung ist nicht die Lizenz zum irgendetwas. Der Sprung ist in einem schwer abgrenzbaren Feld. Wo bin ich der gläubige Mensch und wo bin ich der Rationalist? Das ist wirklich schwierig, und zwar, es wird unter anderem auch schwierig, weil es gläubige KZ-Verbrecher gegeben hat. Ja, also es war nicht alles eine Horde von Irreligiösen, sondern die haben, und das war ja auch ein Kloster, in dem die ersten algerischen Tötungen stattgefunden haben, und da waren auch geistliche Schwestern beteiligt, die davon überzeugt waren. Ja? Also die einfach gesagt haben, der Volkskörper ist heilig, der Volkskörper ist der Träger des von Gott gegebenen Geistes oder was auch immer. Und daher haben wir das Recht und die Pflicht, diese Kinder auszurotten. Und als Christen machen wir es ihnen besonders schön. Sie kriegen ein handgemaltes Hammerl, das in Hartfeld, wirklich. Sie kriegen ein handgemaltes Herzerl, und sie kriegen eine Schokolade, die sich die Schwestern abgespart haben und alles. Also das lässt sehr, das ist nicht bestimmbar, wohin der Sprung jetzt wirklich führt. Nicht einmal in diesem extremen Feld.
Aber dass es den Sprung gegeben hat schon.
Ja.
Sprung hat es. Diese Konversion.
Ja, denke ich schon. Ja. Ja. Aber Sprung ist auch ein vieldeutiges Bild. Spring ich aus dem Schlamm oder springe ich vom festen Grund? Das ist ein großer Unterschied.
Da fällt mir immer der Einstein ein. Da gibt es so eine schöne Skizze von ihm, wo er sagt, wenn ich komme nur weiter und deduziere, und wenn mir was Neues einfällt, dann brauche ich eine neue Theorie, und um auf diese neue Theorie zu kommen, muss ich einen Sprung machen. Also hier hört die Praxis, also für mich bei ihm auch ein bisschen der Rationalismus auf.
Ja, Rationalismus kann auch Klammern an etwas Bestehendes sein. Wir alle kennen den in den Medien ständig zitierten südamerikanischen Witz mit dem armen Indio. Na, ein Amerikaner besucht einen Indio und dem geht es furchtbar schlecht, und sie kennen ihn ja, es kennt ihn ja jeder. Und der jammert nur, und sogar ständig jetzt im Zusammenhang mit Griechenland wird er zitiert, und jammert nur, und wenn der Amerikaner fragt, was ist los, sagt er, ich habe nur eine Kuh und deswegen geht es mir so schlecht. Und 10 Jahre später trifft er ihn wieder und der ist wohl gesättelt und alles. Und der Amerikaner sagt, na, wie haben sie das gemacht? Sagt er, na, gemacht habe ich gar nichts, die Kuh ist gestorben. Und damit musste er sich eine neue Geschäftsidee zulegen. Ja? Das heißt, das Aufgeben, ja, von etwas, und das ist auch im Sprung, eröffnet ein neues Reich. Ja? Das kann einem dazu einfallen. Aber es noch einmal, es ist philologisch, weil Schlegel, soweit ich ihn kenne, über seine Konversion nicht sich tief ausgelassen hat, tief. In dem Streit mit dem Bruder gegen Lebensende, ja. Aber da hat sich schon viel vorgeschoben. Ja, das ist kompliziert. Ja, da war er auch schon überzeugt. Da war er schon in dieser eigenen Welt drinnen. Im Mythos, weiß ich nicht. Das Mythos ist aber in einer eigenen Welt, ja. Okay, also, ciao.